Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Ein letztes Mal in diesem Winter sage ich Hallo und herzlich willkommen zu Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und natürlich auch diesmal mit dabei ist der Tobias Ruf von Chiemgau24. Ich grüße dich, Tobias.
Hallo Lukas, hallo an alle da draußen und hallo an unseren heutigen Gast. Den darfst du jetzt aber vorstellen, Lukas.
Genau, wir haben uns Verstärkung geholt für unsere Awardshow, die wir heute geplant haben. Es ist nämlich die Mona Marco vom Bayerischen Rundfunk. Grüß dich herzlich, Mona, servus.
Hi, freut mich, dass ich da sein darf.
Cool, dass du da bist, weil du hast mich, es schließt sich für mich ein bisschen ein ganz kleiner Kreis, ich mag es nicht größer machen, als es ist, aber du hast mich in Sölden angesprochen und ich habe das extrem nett gefunden und habe mich extrem gefreut. Du hast nämlich mich angesprochen, obwohl ich Haube und Sonnenbrille getragen habe und hast mich trotzdem erkannt und gesagt, dass du uns hörst. Das war mega, hat mich irrsinnig gefreut und ja, hat mir echte Freude bereitet und Motivation auch für den Saisonstart damals in Sölden. Was ist deine Verbindung zum Skisport eigentlich?
Also der Skisport zieht sich wie so ein roter Faden durch mein ganzes Leben durch. Ich bin zwar beim Bayerischen Rundfunk, aber ursprünglich, also bin gebürtige Kitzbühlerin, bin in Kitzbühel und Sölden aufgewachsen, also in beiden großen Weltcuporten in Österreich oder in zwei der großen, war dann auf dem Skiinternat, bin lange Skirennen gefahren, auf dem Skiinternat mit Thomas Dresen, Albert Popov, mit Manuel Feller und Co. Habe danach aber ziemlich schnell Rennen fahren aufgehört, bin dem Skisport treu geblieben, habe den staatlichen Skilehrer gemacht und bin so dann irgendwie über das Journalismusstudium in München gelandet und dann eben beim Bayerischen Rundfunk, genau.
Herrlich. Und du begleitest den Weltcup auch journalistisch, aber auch als Fan quasi sehr genau und bist deshalb auch die perfekte Gästin, würde ich sagen, für unsere Awardshow. Also sehr cool, dass du dabei bist. Die Saison ist vorbei. Wir haben in Sun Valley ein Saisonfinale erlebt, wo es mal wieder recht warm war, ja, vielleicht zu warm für Skirennen, aber wir haben nochmal großartige Geschichten auch gesehen. Ein erster Sieg für das ÖSV-Männerteam, herrlich, und es war gleich ein Doppelsieg. Eine Lara Gutberami, die auf einmal zwei Siege einfährt und da, ja, zumindest im Super-G eine grandiose Fahrt hingelegt hat. Die Linze Won fährt auf das Podest und der Marco Odermatt zerhackt sich einer seiner Kristallkugeln. Das Gute ist, dass er 12 andere noch hat, die ganz sind, aber die 13. war vielleicht ein bisschen eine unglückliche. Die ist halt ein bisschen kaputt gegangen, aber auch das haben wir gesehen. Wir wollen diese Après-Ski-Saison beenden mit unserer traditionellen Abschlussfolge. Es ist die Zeit der Saison, wo es nationale Meisterschaften gibt, wo es so arge Spaßrennen gibt wie Gardenissima, der längste Riesenslalom der Welt, die Speed-Skier, die sind jetzt unterwegs und wir machen in dieser Phase der Saison unsere Awardshow. Wir haben uns 5 Kategorien überlegt. Jede und jeder von uns hat sich PreisträgerInnen überlegt für diese 5 Kategorien. Und ja, ich würde sagen, ich glaube, wir sind bereit. Wir legen einfach gleich los mit der ersten Kategorie. Und ich würde sagen, das ist einmal gleich die Überraschung der Saison. Wer hat euch am meisten überrascht? Ich würde natürlich gern mit dir beginnen, Mona. Wer ist für dich wirklich... hat herausgeragt und ist irgendwie dir in Erinnerung geblieben und hat dich als Skifan, als Skibegeisterte überrascht?
Also für mich die größte Überraschung und das größte Highlight war die Goldmedaille von Raphael Haser bei der Ski-WM in Saalbach, der da im Riesenslalom so überraschend, nach einer mehrwöchigen Verletzungspause ja auch zum Sieg gefahren ist, hat davor, glaube ich, auch schon Silber beim Super-G geholt, gell? Rang 5 nach dem ersten Durchgang und dann im zweiten Durchgang vor fast 20.000 Menschen dazu Gold zu fahren. Das war schon, also da kriege ich fast immer noch Gänsehaut, muss ich sagen. Ich finde ihn generell einen unheimlich coolen Typ. Seine stoische Art und seine wortkarge Art taugt mir unheimlich und der soll ja auch wirklich lustig sein, abseits des ganzen Geschehens oder wenn die Kamera mal nicht an ist. Deswegen, ja, für mich geht die große Überraschung dieser Award ganz klar an Raphael Haser.
Gefällt mir sehr gut. Ich habe erst gestern an ihn denken müssen, weil ich war beim Zahnarzt. Das Lächeln schaut jetzt auch schon wieder besser aus beim Raffi Haser, hat sich da ja komisch verletzt. Und jetzt aber nochmal beim Saisonfinale auch einen zweiten Rang rausgefahren. Also ja, natürlich, dass der Raffael Haser Riesenslalom-Weltmeister ist, es klingt nach wie vor verrückt. Tobias, Überraschung der Saison. Wen hast du in dieser Kategorie auserwählt?
Ja, sie ist ein bisschen persönlich angehaucht. Also, ich befinde mich in Nürnberg. Es ist die Einkleidung des Deutschen Skiverbandes. Ein wirklich ranziges Apartment, das natürlich ganz toll beworben wurde im Vorfeld. Dachte ich, ja, super, da kannst du schön deine 3, 4 Tage verbringen. Also furchtbar schlecht. Sitze schlecht gelaunt dann morgens draußen, rauche mein Zigarettchen, trinke mein Espresso, um ja ein bisschen in die Gänge zu kommen. Lukas, du weißt es, meine Ansage an dich ist immer, keine Aufnahme vor 10 Uhr.
Stimmt, ja.
Funktioniere ich nicht, ist einfach so. Und dann schaue ich so auf mein Handy, wie man halt morgens seine Nachrichten checkt. Und dann lese ich eine Benachrichtigung von X. Und da steht irgendwas mit Lindsey Vonn und Après-Ski. Dann denke ich mir so, ja gut, okay. Wird halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie zu unserer Folge irgendwas sein. Und plötzlich checke ich so, hä? Die hat dir eine persönliche Nachricht geschrieben.
Die
Also, okay,
Linse
die Lindsey Vonn. Und dann war ich aber wach. Also,
war,
da hätte man auch frühs um 8 Uhr aufnehmen können. Lese ich das durch. Wir hatten es ja hier, ich hatte es ja hier auch schon erwähnt. Das war eine scharfe Nachricht, ja. Und da dachte ich so, okay, was passiert denn jetzt hier gerade? Und um von dieser persönlichen Komponente jetzt wegzugehen, ist schon überraschend, dass sie es so hinbekommen hat und wie sie es jetzt auch hinbekommen hat. Du hast ja San Valley gerade schon angesprochen. Nee, hätte ich ihr nicht zugetraut. Also, da schließt sich jetzt auch der Kreis. Es war die Vorschau, auf die sie entsprechend scharf dann reagiert hat und zu mir auch gesagt hat, ey, du bildest dir hier deine Meinung und ich werde es euch allen zeigen. Have a nice winter waren die letzten Worte von Lindsay an mich. Ja, sie hatte jetzt einen nice winter. Also hatte in der Folge ja damals schon mal gesagt, da musste ich, Gang nach Vonossa war ja unser Folgentitel, da musste ich Abbitte leisten. Das tue ich hier jetzt nochmal, weil es schon bemerkenswert ist, ja, nach so langer Zeit so zurückzukommen. Boah, Leute, wisst ihr, was da los war? Wie oft wir, der hat sich, was ich sage, ist ja völlig egal, aber wer sich alles aus dem Skizirkus da geäußert hat und diese Thematiken und hier und da und ständig wurde über sie geredet. In Saalbach läuft sie dann rum. Sie hat natürlich auch ihren Anteil und sagt, und der war böse zu mir und die hat Schlechtes über mich gesagt und keiner hat an mich geglaubt. Hat sie jetzt natürlich auch nochmal betont in Sun Valley. Ist natürlich ihr gutes Recht. Am Ende steht sie auf der richtigen Seite. Aber dass sie zurückkommt, war die Überraschung A. Ich dachte, es ist eine PR-Geschichte. So, ich springe auf den Hirscherzug auf und will dann noch so ein bisschen Promotion machen und hier mal vielleicht ein Showrennen und so weiter und da. Aber dass sie wirklich sagt, ich steige als vollwertiges Mitglied in diesen alpinen Skizirkus wieder ein, mit der Vorgeschichte. Das hat mich A überrascht und dann hat es mich schon auch überrascht, dass sie eher punktuell auf dem extrem hohen Niveau zurückgekommen ist. Also es ist ja keine stringente Geschichte. Sie kommt zurück, tastet sich ran, etabliert sich oben und bleibt da. Also das war ja leistungstechnisch schon ein Auf und Ab. Aber am Ende steht ein Podestplatz und steht eine Lindsey Vonn, die sagt, sie kann noch viel schneller fahren. Und wir wissen alle, dieses Thema Material, Setup ist so eine komplexe Geschichte. Das braucht ein bisschen Zeit. Und es scheint so, dass wenn diese Frau sich was in den Kopf setzt und der Körper mitmacht, was er Stand jetzt tut, dass ihr dann viel zuzutrauen ist. Und sie hat gesagt, diese nächste Saison, Olympia, geht sie noch mal Attacke. Und dann müssen wir uns auf sehr vieles vorbereiten. Also diese ganze Geschichte ist natürlich eine der großen Geschichten des ganzen Winters. Für mich mit der persönlichen Überraschung, dass sie es scheinbar für nötig hält, irgend so einem Zipfel in Rosenheim, ja, der ein paar Texte über Ski Alpin schreibt und einen Podcast macht, schreiben zu müssen. Überraschung 1, Überraschung 2, dass sie es entsprechend so hinbekommen.
Was passt denn besser zur Lindsey Vonn als eine Saison, die leistungsmäßig ein bisschen einer Achterbahnfahrt gleicht? Ja, aber es ist natürlich herrlich. Also ich kann mich auch noch erinnern, in Sölden gab es ja dann schon diese Gerüchte. Aber das ist alles leider ein bisschen untergegangen, weil in Sölden ein gewisser Marcel Hirscher auch dort war und auch sein Comeback schon gegeben hat. Und dieses mögliche Comeback von der Lindsey Vonn war dann noch 1,5 Monate weg und es war alles ein bisschen schwierig. Ich habe mir aber damals schon gedacht, hey Leute, das ist eigentlich die größere Geschichte, wenn das wirklich stimmt. Und damals dann war, das war wirklich so der Turning Point auch bei mir in Sölden herauszufinden und zu fühlen und zu spüren, hey, die meint das ernst. Da gibt's Leute, die sie tatsächlich sehen auf Trainingspisten. Also das war der Wahnsinn, dass sie jetzt echt auch aufs Podest gefahren ist, ist schon richtig cool. Ja, also wir haben auch in der Redaktion bei uns gesagt, also irgendwie so eine Einschätzung, alles andere als, also wenn sie innerhalb von 2 Sekunden an irgendeiner Siegeszeit dran wäre, wäre das ja schon absolut sensationell. Damals hat man ja auch noch nicht so gewusst, was da wirklich in ihrem Knie ersetzt wurde. Na, es ist sehr beeindruckend. Und was mir jetzt noch eingefallen ist, es gibt ja dann auch Olympische Spiele, Winterspiele in den USA und da wäre die Lindsey Vonn, glaube ich, 49 Jahre alt. ja, das ist dann 2034, glaube ich, der Fall. Ja, warum nicht, oder? Also vielleicht gibt es dann auch schon weitere medizinische Entwicklungen.
Ja, und wie dieses Comeback von Hirscher, also ich kann für mich sprechen, ich hätte es jetzt eher andersrum gedacht. Also Wenn mir einer vor der Saison gesagt hätte, beide kommen zurück, hätte ich gesagt, boah, also für die Lindsey Vonn wird es schwierig, aber dem Marcel Hirscher, dem traue ich total zu. Er kommt, tastet sich ran und etabliert sich da wieder. Ich weiß nicht, wie geht's denn euch? Also ich hätte die Geschichten, wenn man die Namen und die Disziplinen schwärzt sozusagen, hätte ich die Geschichten genau andersrum erwartet.
Mona, was sagst du zur Saison von der Lindsey Vonn?
Mich überrascht es leistungstechnisch überhaupt nicht. Ich finde es nur extrem cool, dass wir nicht nur die sportliche, fast alte Lindsey zurückhaben, sondern vor allem auch dasselbe Drama, dieselben Interviews, dieselben Emotionen. Mich hat das so erinnert, noch damals in meine Kindheit, als Lindsey Vonn ja so der Star für uns alle war. Also ich bin echt froh, dass wir das Gesamtpaket wieder zurückbekommen haben und nicht nur die wirklich sehr feinen Schwünge, weil ihre Fehde mit Michaela Schifrin, mit Lara Gutberami, das ist ja alles irgendwo weitergegangen und wir haben sie wieder zurück und das, wie gesagt, nicht nur sportlich, sondern auch in allen Facetten und von allen Seiten.
Und die Saison geht zu Ende mit Freudentränen von der Lindsey Vonn. Na, es ist herrlich und ja, ich muss sagen, ich freue mich drauf. Ich ziehe den Hut vor ihr und ich freue mich drauf, ihren Weg quasi im kommenden Winter dann auch ja journalistisch zu begleiten, aber natürlich auch als Fan, als Skifan zu beobachten. Das wird schon ganz groß. Ich heb mir meine Überraschung der Saison auf, weil ich glaube, diesen Namen, den ich da stehen habe, über den werden wir eh nachher noch reden. Und ich würde sagen, wir kommen zur zweiten Kategorie in unserer Awardshow. Da haben wir... Ja, es ist vielleicht eine thematisch ähnliche Kategorie, aber es ist die Kategorie Aufsteiger oder Aufsteigerin der Saison. Und da sehe ich dann doch noch irgendwie einen Unterschied in dem Sinn, als dass, ja, eine Überraschung, eine 40-Jährige als Aufsteigerin war mir jetzt irgendwie nicht so passend. Aber vielleicht auch ein Aufsteiger, Aufsteigerin, spricht auch dafür, dass wir zumindest dran glauben, dass das langfristig was sein kann, dass da jemand gekommen ist, sich etabliert hat und wir vielleicht davon ausgehen, dass das sich auch fortsetzen wird in den kommenden Saisonen. Mona, ich fange wieder bei dir an, bei der Aufsteigerin oder beim Aufsteiger der Saison. Wen hast denn du da?
Ich muss sagen, das war wirklich eine schwierige Kategorie, weil es dieses Jahr so viele Premierensieger gegeben hat. Also das war ja, ich meine, allein im Schweizer Team waren es ja, glaube ich, 4, 5, 6 Premierensieger. Ich habe mich aber dann doch für den Anton Grammel entschieden, der ja nicht nur der Aufsteiger der Saison für mich war, sondern auch innerhalb dieser Saison nochmal eine massive Leistungssteigerung hingelegt hat. Also der hat sich in Sölden nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert, ist beim Riesenslalom in Beaver Creek ausfallen, ist in Val d'Isère wieder nicht in den zweiten Durchgang gekommen und dann wird auf einmal in Alta Badia Elfter. Waren zwar schwierige Verhältnisse, also es war knollig, viele Läufer haben sich da drüber aufgeregt, allen voran natürlich Henrik Kristoffersen, dass das unfahrbar sei oder gewesen wäre. Aber er hat es dann immer und immer wieder bestätigt. Also Anton Grammel ist dann auch in Adelboden 16. geworden, 12. beim WM-Riesenslalom, ist jetzt am Ende nochmal zweimal 10. geworden. Und in Hafjell hat er die Laufbestzeit im zweiten Durchgang hingelegt. Also ich freue mich unheimlich auf nächste Saison mit Anton Grammel, muss ich sagen.
Hast du da auch vermehrt quasi Kontakt? Kannst du vielleicht Einblicke geben in deine Arbeit beim BR? Also bist du da, kommst du da regelmäßig zum Austausch mit Läufern wie Anton Grammel? Wie funktioniert das?
Mit Anton Grammel persönlich jetzt eigentlich gar nicht. Klar beschäftigt man sich mehr mit ihnen und liest sich mehr in deren Karrieren ein. Das war einer dieser Kandidaten, die mal aussortiert wurden und dann bei einem dieser privaten Skiteams bei Global Racing gelandet sind. Also der hat auch mal unabhängig vom Verband trainiert, hat das Ganze alleine aufgezogen, hat unheimlich viel Geld reingesteckt. Und für mich sind es dann doch nochmal so spezielle Karrieren und Erfolge, die eigentlich schon abgeschrieben waren und dann plötzlich wieder irgendwie vorne dabei sein und das in ihrer ersten richtigen Weltcup-Saison, sage ich jetzt mal.
Sehr gut,
Ja.
gefällt mir gut.
Und er war ja vor allen Dingen, Mona, so ein Kandidat. Alex Schmid
Ja.
sollte dieses Team tragen.
Genau.
Und dann war Anton Grammel einer von denen, die immer so, was im deutschen Skiverband disziplinübergreifend an vielen Stellen zu sehen ist, du hast eine Person, die die Disziplin trägt. Und dahinter hat man sich immer schwer getan. Ja, dann sind da welche punktuell mal immer in die zweiten Durchgänge gefahren, aber nichts war auch über eine komplette Saison hinweg von Konstanz, geschweige denn von aufsteigender Tendenz. Und deswegen finde ich es einen sehr guten Pick von dir, weil man bei ihm gesehen hat, dass er plötzlich in diese Rolle hineingewachsen ist, die eigentlich für Alex Schmid bestimmt war, der sich dann wieder schwer verletzt hat. Und er es irgendwie mit einem Selbstverständnis dann irgendwann auch angenommen hat, ohne es groß zu kommunizieren. Ich bin jetzt der Captain des Riesenslalom-Teams, aber er hat sich qua sportlicher Leistung, hat er sich im Endeffekt diese Position und Stellung erarbeitet. Und die Ergebnisse, die er jetzt eingefahren hat in den letzten Wochen, mit Laufbestzeiten, zweimal, glaube ich, hat er die gebracht. Das sind Ergebnisse, die auf einem Level sind mit Alex Schmid. Weil Alex Schmid ist mal auf dem Podest gefahren, aber Alex Schmid hatte sich immer um das Segment Platz 10 im Endeffekt eingeordnet. Und dass er das so gefühlt aus der Kalten heraus geschafft hat, ja, ist eine sehr, sehr positive Notiz, weil was ist denn passiert bei den deutschen Herren in der Saison? Seit 21 Jahren kein Podestplatz im Weltcup. Linus Strasser hat die Bronzemedaille geholt. In Saalbach aber zählt nichts zum Weltcup dazu. Und wenn wir dann sehen, dass er da jetzt ungefähr auch auf einem Level in der Nähe von dem Linus Strasser im Slalom agiert, merkt man diesen Riesenschritt, den er im Endeffekt in dieser Saison gemacht hat. Und deswegen, ja, ist er auf jeden Fall, was den Herrenbereich in Deutschland angeht, absolut ein Lichtblick. Weil wenn wir uns die anderen Disziplinen anschauen, puh, auf Weltcup-Ebene dünn. Also im Abfahrtsteam, im Speed-Team wahnsinnige Probleme. Romit Baumann scheint zu alt zu sein. No offense, bin älter als er, aber da scheint es im Endeffekt jetzt langsam zu Ende zu gehen, sagt er ja auch selber. Ist ja auch noch nicht klar, ob er weitermacht. Luis Vogt, von dem wir uns sehr viel erhofft hatten, hat den Schritt leider nicht gemacht. Muss man so klar konstatieren. Auch qua Alter. Wir kommen gleich zu meinem Aufsteiger. Der ist nämlich in einem ähnlichen Alter wie Luis Vogt und die Ergebnisse waren leider echt nicht gut von dem, was man erwarten durfte. Simon Jocher hat leider seine körperlichen Baustellen nicht beseitigen konnte. Mit ihm hatte ich noch gesprochen vor der Saison. Er war da auch wirklich in der Position, wo er gesagt hat, hey, er ist sich jetzt schon auch seiner Position, seiner Rolle bewusst und will da natürlich erstmal über Leistung kommen und dann auch dieses neu formierte Speed-Team anführen, hat leider überhaupt nicht geklappt. Linus Strasser hatte schon auch Probleme, hatte mit sich zu kämpfen. Im Slalom hinter ihm ist ja gar nichts mehr los. Also auch da hatten wir Phasen, wo es zwei, drei Leute immer wieder reingeschafft haben in die zweiten Durchgänge. Gab natürlich auch Verletzungen. Ja, wir reden von Jakob Schramm, den es schwer erwischt hat. Sebi Holzmann hat es schwer erwischt. Aber gerade die zweite Reihe ist nichts passiert. Und dann fällt Alex Schmid aus und dann war eigentlich so fast für mich so die Tendenz, aus deutscher Sicht brauche ich den Riesenslalom der Herren nicht mehr anschauen. Und da war er absolut eine positive Überraschung und ich hoffe, es ist nachhaltig, werden wir sehen, aber gibt natürlich ein gutes Gefühl für ihn und auch für andere, die da immer wieder auch in die Punkte gefahren sind. In der Mannschaftsstärke war witzigerweise das Riesenslalom-Team das stärkste deutsche Team. Und das war eigentlich die große Problemzone, vor allen Dingen, wenn dir dein bester Fahrer im Endeffekt wegbricht während der Saison. Also interessante Konstellation, aber wartet viel Arbeit auf die deutschen Männer. Das muss man echt so festhalten. Ja, 21 Jahre ist eine lange Zeit, gell? Ohne einen Podestplatz. Und ja, deswegen schön, dass es den Anton gibt. Er schafft einen positiven Farbtupfer rein auf eine ansonsten schwierige Gesamtgemengelage.
Du hast jetzt schon das Fazit bei den Männern im DSV gezogen. Ich würde gern zu den Frauen schauen und ich habe fast damit gerechnet, dass ihr diesen Namen nennt, aber jetzt ist schon die zweite Kategorie, wo sie reinpassen wird. Und jetzt mache ich einfach, ja, weil für mich zählt die Emma Eicher natürlich zu einer der Aufsteigerinnen der Saison. Ja? Also ich finde irgendwie, dass diese WM in Saalbach ihr Turning Point war. Ich kann mich nämlich erinnern, wie sie da, war das die Abfahrt, wo sie Sechste geworden ist? Sie kommt ins Ziel und jubelt richtig. Also du bist bei einer WM, eine Läuferin kommt ins Ziel, da steht die Sechs und sie jubelt aber. Und dann ist es auch nochmal die Emma Eicher, die da sonst immer bei sich bleibt, die dann da jubelt, also in doppelter Hinsicht irgendwie bemerkenswert diese Pose, das hat sie irgendwie so ein bisschen eingebrannt, dieser Moment bei mir, war ein cooler Moment und ich glaube, das hat etwas ausgelöst, dieses Leistung zeigen auf der allergrößten Bühne in diesem großen Stadion. Ja, wir wissen, sie ist anfällig für Ausfälle, aber das ist mal lieber, dass das passiert, als brav durchzukommen und du kämpfst da um einen 20. Platz. Ich finde, das ist so ein bisschen wie, wenn du beim Biathlon in der Loipe schwach bist, dann wirst du nie irgendwie durch Zufall einen Sieg einholen können. Aber wenn du stark läufst und halt am Schießstand irgendwie deine Schwächen hast, ja, aber einmal in der Saison wird es doch wahrscheinlich aufgehen. Das ist mir viel lieber. Du bist da auf einem hohen Niveau und ja, gehst auch, riskierst auch, machst Fehler vielleicht, aber das gefällt mir sehr gut und sie hat natürlich diese zwei Siege eingefahren in dieser Saison. Also, dass es dann so schnell geht, hat irgendwie alle überrascht. Ja, ich finde das bemerkenswert und ich finde, aus deutscher Sicht kann man sich da extrem, extrem drauf freuen. Jetzt würde mich, Mona, deine Meinung noch zu ihr interessieren. Ich glaube, wir haben uns sogar in Sölden kurz über die Emma Eicher unterhalten. Wie siehst du einfach ihren Winter und weiß nicht, ob du sie auch ein bisschen sprechen hast können, sie begleiten können auf ihrer Karriere? Ja.
Ich möchte jetzt nochmal so ein bisschen auf den Typ Emma Eicher oder auf ihren Charakter ansprechen. Mich stört es überhaupt nicht, dass sie ein bisschen ruhiger ist, dass die Interviews vielleicht einmal kürzer ausfallen bei ihr. Ich finde, wir wollen im Skisport immer Typen, aber dann passen sie uns nicht, wenn wir mal wirklich eine Typin haben. Und ich finde, Emma Eicher ist eine absolute Typin. Ich finde die total spannend. Ich finde spannend, dass die vom ganzen Weltcup-Zirkus gefeiert wird. Wurde irgendeine andere Läuferin für ihren Premierensieg so gefeiert wie Emma Eicher dieses Jahr? Also ich kann mich nicht erinnern. Von sämtlichen Nationen, da waren ja alle dabei. Sämtliche Läuferinnen haben da gepostet, sich mit ihr mitgefreut, mit ihr gefeiert. Also die muss ja irgendwas haben und ich finde sie total cool, total auf ihre Art charmant. Mich stört es überhaupt nicht, dass sie vor der Kamera unsicherer wirkt. Ich bin ein riesen Emma Eicher-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, zu Recht. Und das wird sicher auch besser. Sie wird sich mit der Zeit auch wohler fühlen vor der Kamera. Und ja, vielleicht zieht sie das auch durch, ihre coole Art, ja, aber auf jeden Fall. Und das ist uns auch aufgefallen. Ich glaube, wir haben es auch hier thematisiert schon mal im Podcast. Also wie er wirklich Ganz Insta, also unsere Insta-Seite, wenn du da das Feed durchgeschaut hast, das war nur voll von Gratulationen und irgendwelchen gemeinsamen Fotos mit der Emma Eicher. Also es war, das ist echt von allen Ecken gekommen, war cool.
Es ist ja auch schon anders geworden. Also ich erinnere mich, wie ich sie bei diesen Einkleidungsterminen, wie sie da zum allerersten Mal aufgetaucht ist, da hat schon auch eine Weiterentwicklung stattgefunden, aber ohne diesen Grundtypen, den Mona gerade auch geschildert hat, ohne den zu verlieren. Also nichts, was man dann sagt, oh, ich hole mir jetzt Coaching und muss unbedingt an mir und der Personality arbeiten, damit ich da im Scheinwerferlicht auch mehr glänze und so weiter. Ich glaube, da findet einfach der Entwicklungsprozess statt, dass sie einfach erwachsen wird. Vom Typ her und auch als Skifahrerin. Und dass das Ganze so ein bisschen im Einklang geht, dass einfach dieses Selbstverständnis, ich gehöre da jetzt dazu, dass das einerseits wächst neben der Strecke, aber viel mehr wächst auf der Strecke. Und gerade dieses Selbstvertrauen brauchen wir im Ski, brauchen wir in jeder Sportart. Wer sich selbst irgendwie unsicher fühlt und nicht genau weiß, gehöre ich hierher, wo rangiere, sortiere ich mich hier ein? Das sind genau die Entwicklungsschritte, die sie genommen hat und die dann mit den Ergebnissen auf der Piste irgendwie in Verbindung stehen. Es wäre unvorstellbar gewesen vor 3 Jahren, dass sie da vor ein ARD-Mikro hingeht oder ein ZDF-Mikro und da Interviews gibt. Auch im ORF, andere Fernsehstationen. Inzwischen steht sie da, man merkt, und sie sagt es selber, Skifahren kann ich besser als Interviews geben, aber sie kann inzwischen auch echt gute Interviews geben und sie ist halt anders. Und das ist schön und das ist gut und deswegen, ja, Lukas, so weit schon gekommen, ne, dass du die Aufsteigerin des Jahres, Emma Eicher, wählst. Und sie ist super jung, Leute, gell? Also da kann sehr, sehr viel entstehen und sie ist perspektivisch extrem wichtig für diesen Skiverband. Also ja, wenn klar. Mal Lena Dörr, Linus Strasser, das wird nicht mehr allzu lange gehen, dann ist es momentan mit das Einzige, wo du sagst, so hey, perspektivisch die nächsten 2, 3 Jahre, ich meine, was aus dem Jugendbereich dann rüber transportiert wird mit unseren 2 Speed-Weltmeistern im Juniorenbereich. Wir haben sehr gute Leute im Slalom-Bereich, vor allen Dingen bei den Damen. Aber kurz-, mittelfristig ist sie die große Trumpfkarte, die man hat im Deutschen Skiverband.
Stell dir vor, du fliegst nach Sun Valley für ein einziges Weltcuprennen, das dann auch noch abgesagt wird als Jugendweltmeister, zum Beispiel, als Juniorenweltmeister. Daran habe ich kurz denken müssen, wie
aber
ich
diese Absage gelesen habe. Ja. Sun Valley soll sehr, sehr speziell sein. Gernot Clement von Servus TV kennen wir ja auch gut. Er war vor Ort in Sun Valley und hat mir so ein bisschen berichtet, wie es denn ist. Und es klang sehr speziell, dass da alte Einflüsse, dass das Bergdorf so auch mit Kitzbühler Background und so weiter gebaut wurde. Also man merkt da, ist eine große Liebe da zum Skisport. Ich fand auch die Atmosphäre und alles sah mega cool, sah super aus und ich glaube, das einfach dann auch mal mitzunehmen, da mitzufliegen, das alles mal zu sehen, das sind ja genau die Erfahrungswerte, die du brauchst. Und wenn du dann nicht fahren kannst, weil das Wetter nicht will, ist es natürlich bitter, aber jeder Kontakt zum Weltcup bringt dich schon auch als ganz jungen Burschen weiter.
Ja. Vor allem bei den Partys, die da stattgefunden haben.
Unbedingt, ja, das muss man auch können. Also Marco Odermatt, Bodhi Miller, die Größten auf der Strecke waren auch neben der Strecke gut.
Ja, stimmt. Na, Kitzbühel ist überall, das merkt man immer wieder. Sehr gut.
Selbst bei uns jetzt,
genau, heute in der Show. Ja? Also. Genau. Aufsteiger der Saison, wen hast du?
Also mir ist jetzt so, wenn ich über unsere ganze Saison auch hier im Podcast nachgedacht habe, haben wir diesen Franjo von Almen eigentlich viel zu wenig gewürdigt. Was ist der denn für eine Saison gefahren, Leute?
Ja, klar.
Das ist ja völlig bekloppt, oder? Der ist 23 Jahre alt. Und wir nehmen das irgendwie für selbstverständlich hin. Ach ja, da kommt jetzt der Franjo von Almen, der fährt bestimmt aufs Stockerl oder gewinnt. Und
das ist einer dieser 12 oder 13 Schweizer, die irgendwann was gewonnen haben, oder?
So ist es, weil du hast jetzt gerade die Emma Eicher und wir zu Recht loben wir und heben die in den Himmel. Die ist 2 Jahre jünger als Franjo von Almen. Und hat echt auch eine Zeit gebraucht. Die hatte bis zur WM nicht angeschrieben in den Speed-Disziplinen. Da war der von Almen, da hat er sich auf dem Podest seinen zweiten Wohnsitz im Endeffekt schon eingerichtet. Und das wird diese Dimensionen, mache ich mich selbst nicht frei davon, dass man diese Dimensionen einfach nicht so würdigt, wie es gewürdigt gehört. In jeder anderen Nation. In Österreich, Lukas, du bist ja früher mit dem Hermann-Meyer-Rucksack in die Schule gegangen. Du würdest jetzt mit dem Franjo von Almen-Rucksack in die Redaktion zum Standard laufen. Wenn man so ein Juwel in so einem Alter hat, er aber in dieser Mannschaft fährt, geht das zwangsläufig ein bisschen unter. Was völlig normal ist. Die Saison der Schweizer Herren, gerade auch im Speedbereich, ist ja völlig gaga, was die gefahren sind. Was aber für Van Almen, ich sag immer Van Almen.
Ja, du bist nicht der Einzige, ist mir schon aufgefallen. Ja, also es passiert vielen. Ja.
Franjo van Almen, Franzi van Almsig. Kriege ich ja nicht raus. Unsere Schwimmgöttin Franzi van Almsig. Genau. Sorry, Franjo van Almen, ich zieh's jetzt einfach durch. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Dass er da so ein bisschen dann mitschwimmt, ist für ihn, jetzt bin ich wieder da, für seine Entwicklung aber, glaube ich, gut. Weil der Hype in anderen Ländern mit solchen Leistungen, der wäre so unfassbar riesig. Und dort kann er halt ganz in Ruhe seine Sachen machen, mit den Besten trainieren, sich an den Besten messen. Aber der ganz große Erfolgsdruck, der liegt nicht auf ihm. Der liegt in erster Linie mal auf Odermatt. Und wenn Van Almen mal nicht performt, kommt irgendein anderer daher und performt halt. Das ist im Sport ja immer so. Es muss immer einen geben, der so ein bisschen den Druck rausnimmt. Und dann haben die anderen Ruhe und Zeit und können in Ruhe ihr Ding machen und arbeiten. 2 Goldmedaillen bei der WM. Der ist Abfahrtsweltmeister mit 23. Teamkombination, zack, gewinnen. 3 Weltcupsiege, Abfahrt und Super-G gewonnen. 4 weitere Podestplätze. Unglaublich. Also der hat einen Step gemacht. Irre. Und ich kann keinen Saisonrückblick laufen lassen, indem ich sage, ah ja, die Schweizer Odermatt, Monet und Van Almen, ja, naja, der muss extra rausgehoben werden. Absolut granatenmäßiger Aufsteiger dieser Saison.
Weil du gerade die Siege auch genannt hast, wenn man sich dann auch noch anschaut, wo er überall auf Stockerl gefahren ist und gesiegt ist, der ist ja so unheimlich vielseitig. Das ist ja nicht wie ein Bryce Bennett, der nur in Gröden fahren kann. Der ist ja wirklich dermaßen breit aufgestellt in seinen Abfahrer- oder Speedqualitäten. Der hat ja in Wengen, in Grand-Montana, in Saalbach, das sind ja unheimlich unterschiedliche Strecken und performt überall, als wär's nix. Und das mit in seinen jungen Jahren, also es ist wirklich Chapeau.
Und auch die zeitliche Spanne, ja, weil es sagen sehr, sehr viele junge Sportler, die dann in den Weltcup-Turnus reinkommen, sagen viele, boah, die Reiserei und dieses Programm und immer wieder performen, alles, was dann dazugehört, wenn du performst, geht's zur Siegerehrung. Dann gibt's mehr Sponsorentermine, dann gibt's mehr Medienanfragen. Und das ist das, womit relativ viele junge Athleten, Athletinnen, die reinkommen in den Weltcup, am Anfang schon ihre Probleme haben. Interessiert ihn nicht. Also, brutal, brutal.
Ich glaube, ich werde sein, dieses verschmitzte Lächeln, diesen pfiffigen Grinser, den er immer hat, auch beim Reden, den werde ich ein bisschen vermissen im Sommer. Aber ja, na, auf jeden Fall einer, der Shootingstars der Saison. Ich möchte noch zwei Honorable Mentions hier jetzt unterbringen, reißt das ein bisschen an mich. Einerseits ist es die Camille Rast, die Slalom-Weltmeisterin. Bei ihr hoffe ich einfach, dass man wirklich von einer Aufsteigerin sprechen kann, dass es also wirklich etwas ist, was sie im kommenden Winter auch bestätigen kann. Natürlich sehr ungünstig mit ihrem blöden Sturz da kurz vorm Ziel. Ich glaube, es war in Sestriere, also wo sie sich da dann auf der Hüfte verletzt hat, und das hat sie jetzt in Sun Valley nochmal erwähnt und das beschäftigt sie jetzt schon länger. Aber ja, ihre Geschichte ist sowieso bemerkenswert. Ich finde das super, ihre Offenheit, und ich muss sagen, ihr Akzent ist auch ziemlich cute, wenn sie Deutsch redet. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich sie feiere. Und natürlich
zu Camille Rast, diese WM-Fahrt im Slalom. Ja. Also, dass sie den zweiten Durchgang so runterzieht, boah, der hat mich beeindruckt. Also, das war Masterclass.
Mit Minions auf dem Helm, herrlich. Na, ich feiere sie sehr. Und wenn wir beim Slalom bleiben, die Kugelgewinnerin, die Srinka Jutic, wir haben hier in der Vorschau beim Podcast im Herbst gesagt, ich habe gesagt, das glaube ich könnte was so etwas wie ihre Breakout-Season werden. Und ich finde, wenn man eine Kugel dann gewinnt, ist es absolut der Fall. Ja, da schlummert, glaube ich, noch mehr Potenzial. Der hat für ein paar Tage, für ganz wenige Wochen in diesem Winter wirklich wie die beste Skifahrerin im Moment ausgeschaut. Das hat sie dann nicht so durchziehen können auf diesem hohen Niveau. Die WM sicher auch nicht so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt hat. Aber sie hat ja teilweise ganz deutliche Vorsprünge gehabt bei ihren Siegen. Ihr Weg ist extrem interessant, wird noch interessanter, glaube ich. Und mit 21 Jahren, ja, da ist noch ganz viel drin. Und ja, auch spannend dieses Paket, dass sie da bei Atomic ist und dass sie da dort auch bei der Skifirma hoffen, dass sich das befruchtet, diese Zusammenarbeit mit Schifrin vom Fahrstil her recht ähnlich aufgestellt. Also ja, das wird, glaube ich, noch sehr interessant. Ja. Ich würde an dieser Stelle eine kurze Pause machen. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit den weiteren drei Awards, die wir noch vorhaben. Wir sind mitten in unserer Awardshow zum Saisonausklang sozusagen. Aber bevor wir zur nächsten Kategorie kommen, Mona, würde ich gern von dir wissen. Du hast nämlich an einer Doku, ich glaube, man könnte sagen, mitgeschrieben. Du hast das Drehbuch, glaube ich, mitgeschrieben, mitgewirkt an der Doku für den BR Skispitzen, Underdogs und Individualisten im Skirennsport. Indem du ja Einblicke gibst in das Leben als Skiprofi, die eben irgendwie außerhalb von Verbandsstrukturen das Ganze bewältigen. Erzähl uns davon, was war denn das Ziel von dieser Doku? Ja? Was wolltet ihr darstellen?
Genau, ich bin ja vor 1,5 Jahren erst zum BR gekommen. Das war ziemlich genau die Zeit, als Stefan Luitz dann zu Global Racing gewechselt ist, weil er aus dem Kader geflogen ist, aus dem DSV. Und das war dann so, dass ich mich gewundert habe, dass ständig immer jeder so selbstverständlich hinnimmt und darüber berichtet, Stefan Luitz wechselt zu einem privaten Skiteam. Niemand hat sich aber wirklich die Frage gestellt, wer sind denn diese privaten Skiteams? Und auch in der Weltcup-Berichterstattung haben sie nie wirklich, wurden sie nie wirklich erklärt. Und dafür, dass sie im Weltcup mittlerweile wirklich ein Fixpunkt sind, ist mir da viel zu wenig in die Tiefe gegangen worden. Wir wollten uns dann nochmal anschauen, wer sind diese Teams, und haben uns dann das Global Racing Team angeschaut in dieser Doku unter anderem. Aber nicht nur das Global Racing Team, sondern wollten uns im Allgemeinen mal anschauen, welche verschiedenen Wege gibt's denn an die Spitze oder hoffentlich an die Spitze. Und einer dieser Wege ist eben das private Skiteam. Global Racing ist da das bekannteste. Das wurde von Paul Epstein gegründet, 2013, 14, sowas rum. Und der wollte diesen Athleten, die aus dem Kader fallen, die daheim vielleicht keine Strukturen haben, einfach eine Möglichkeit, eine Chance geben, auf Weltcup-Niveau zu trainieren, ohne Verband praktisch oder ohne Nationalteam.
Und dieses Umfeld, das lebt so ein bisschen von Improvisieren, von sich gegenseitig aushelfen. Ich finde, das kommt ja da ganz gut rüber. Warst du da auch dabei, wie ihr quasi diese Doku gepitcht habt beim BR? War das irgendwie, ja, wie war das? Wie haben die reagiert bei dieser Idee?
Genau, es war ja mein Thema, und ich bin aber ursprünglich oder eigentlich Onlinerin dort. Bin dann erstmal zu unserem Skireporter Andi Troll hingegangen und dachte, das Ganze würde halt vielleicht ein 8-minütiger Beitrag werden für Blickpunkt Sport, für eine unserer Sendungen. Der ist dann aber sofort, wir unterhalten uns sehr oft über den Skirennsport und sind beide ganz leidenschaftliche Fans des Skirennsports und sind dann gleich mal draufgekommen, das könnte was Größeres werden, haben das dann gepitcht, ist natürlich bei den Öffentlich-Rechtlichen oder generell im Fernsehen natürlich auch immer mit Budget verbunden und mit Aufwand, aber haben das dann irgendwie durchgebracht, mussten das Ganze aber dann schon auch an bereits bestehende Drehs anknüpfen. Also wir haben vor allem dann Interviews mitgenommen und Drehtage, wenn wir ohnehin, so wie in Sölden, beim Weltcup-Auftakt vor Ort waren. Also nur wirklich ein längerer Dreh, den ich mitgenommen habe in Pfelders auf einem Trainingscamp von Global Racing, waren wir dann wirklich exklusiv für die Doku dort, aber sonst haben wir es angeknüpft an Weltcup-Übertragungen.
Mhm. Ja, das macht eh Sinn, kenne ich auch irgendwie, da muss man ein paar Sachen zusammenlegen, dann ist das auch leichter dann für die Vorgesetzten das zu approven. Ja. Genau. Mein größtes Learning war ja, dass irgendwie alle, wurscht welche Fahne neben dem Land steht, alle haben irgendwie einen österreichischen Dialekt beim Reden, die sprechen perfekt Deutsch und irgendwie tirolerisch, salzburgerisch, herrlich. Was war dein größtes Learning von dieser Doku, von all den Athleten, die du da begleitet hast?
Das größte Learning ist wahrscheinlich sogar etwas, was in der Doku gar nicht so wirklich rausgekommen ist, weil man es gar nicht abbilden konnte. Und zwar waren wir ja 2-3 Tage in Pfelders in Südtirol bei einem dieser Trainingslager. Und viele, egal ob von Verbandseite oder private Skiteamseite, haben uns ständig davon erzählt, wie anders die Stimmung wäre. Und klar, kann man sich das vorstellen, wenn da 13 Athleten aus 10 verschiedenen Nationen zusammenkommen, die alle irgendwie sich im Weltcup etablieren wollen, dass das irgendwie eine coole Stimmung ist, aber man konnte das doch nicht so greifen, inwiefern sich das jetzt unterscheidet von dem ÖSV, A-Kader und Co. In dem kleinen Hotel hatten wir dann aber das Reporterglück, dass nicht nur das Global Racing Team, sondern dann auch noch ein kleines Nationalteam, da möchte ich jetzt nicht sagen, wer das war, aber mit uns im Hotel, in dem kleinen Hotel waren. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben, glaube ich, 2 Mittagessen und 2 Abendessen direkt zwischen den beiden Teams verbracht. Und dieser Vergleich war herrlich, also wirklich. Global Racing, in einer Tour miteinander gesprochen, gelacht, über alles gesprochen, nur nicht über den Skirennsport. Die andere Seite, das Nationalteam, da ist es dann doch ein bisschen ruhiger zugegangen. Wenn sie miteinander geredet haben, dann war es irgendwie über den Lauf des Trainings am Vormittag, über die Schneebedingungen. Es war fast schon so plakativ und so deutlich, das hätte ich mir niemals gedacht. Also die Stimmung ist absolut eine andere. Dass wir das dann so miterleben dürfen, war natürlich Reporterglück und wir konnten das Ganze nicht ganz so abbilden, weil wir dafür auch die andere Seite viel mehr mit einbinden hätten müssen, was aufwandtechnisch nicht wirklich möglich war. Aber war spannend, dass das doch so einen großen Unterschied macht, stimmungstechnisch im Team.
Ich sehe dich gerade so beim Essen, wie du dann einmal dich so nach links lehnst, damit du dort das Gespräch mithören kannst, dann wieder in die andere Seite, herrlich. Ja.
Das war wirklich so ähnlich, ja.
Und in der Doku habt ihr es ja, glaube ich, auch so ein bisschen gegenübergestellt oder kurz auch kommt der Lukas Broughton vor, weil der ja auch in Sölden sein Team da vorgestellt hat, also eben dann auch noch den Kontrast, den sieht man da auch ganz schön, dass der Broughton ja dort, glaube ich, sein Team vorgestellt hat. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar 9 Leute waren, die dann quasi bei ihm angestellt sind in dem Team, wenn man den Papa noch gar nicht mitrechnet, der irgendwie als Manager da auch auftritt. War schön, auch den Kontrast da zu sehen. Wirst du weiterhin auch zum Ski Alpin was machen? Kannst du da schon irgendwas sagen oder kannst du das schon absehen?
Naja, also am liebsten würde ich rund um die Uhr jeden Tag und selbst im Sommer über Ski Alpin berichten. So ist es. Der Plan ist natürlich, mich da irgendwie zu spezialisieren, aber ich meine, ihr wisst es ja selber, das ist nicht immer nur eine Frage von eigenem Interesse, sondern da muss ja vor allem im Öffentlich-Rechtlichen einiges zusammenpassen, dass man in gewisse ARD-Teams reinrutscht und vor allem als jüngere Mitarbeiterin, die erst seit 1,5 Jahren dabei ist und frisch von der Deutschen Journalistenschule kommt, ist jetzt nicht so, als würde man da antanzen, hallo, ich bin Kitzbühlerin und ab jetzt bitte jeder Weltcup nur mehr mit mir, so läuft es natürlich nicht und könnte ich es mir aussuchen, dann würde ich es aber wirklich gerne sehr viel mehr machen, ja.
Ja, das wird schon gut gehen. Wir drücken die Daumen und vielleicht hilft da ja auch eine gewisse junge Läuferin, die jetzt im Weltcup ihre ersten Siege gefeiert hat und vielleicht dann einen gewissen, ja, gewisses Interesse auch wieder auslöst im Land, dann ist das vielleicht auch wieder ein bisschen leichter, den zu begleiten. Na, wir werden das beobachten und ja, du hast auch coole Ansätze, das habe ich schon ein bisschen mitgekriegt, auch taugt mir auf jeden Fall sehr und ja, ich freue mich auch immer einfach persönlich, wenn auch andere gute Ideen haben und dann gute Geschichten machen zum Skiweltcup. Das ist sehr, sehr lässig und ja, so groß ist die Szene ja auch nicht und ja, irgendwie auch mal was anderes. Das ist immer erfrischend zu dieser regelmäßigen Übertragung im Fernsehen, die man sieht, die sich doch ja sehr oft gleicht. Das tut dann ganz gut. Na, sehr cool. Ja, ich würde sagen, wir kommen zurück zu unseren Awards. Und der nächste Award steht an, den man vielleicht nicht haben will. Ja, die nächste Kategorie. Tobias, ich nehme dich wieder rein. Die nächste Kategorie wäre die Enttäuschung der Saison. Das sage ich nicht, weil du die Enttäuschung der Saison warst, Tobias. Natürlich ganz und gar nicht. Ja, aber wen hast du da nominiert? Wer ist für dich irgendwie ein bisschen unter den Erwartungen oder deutlich drunter geblieben?
Vorab sehr gelungene Doku, habe ich mir sehr, sehr gerne angeschaut. Also Leute,
Dankeschön.
da draußen absolute Empfehlung. Wird es ja in der Mediathek, denke ich, noch geben, oder Mona?
Ganz genau, ja, gibt es in der Mediathek noch.
Schaut es euch an. Und ich glaube, Lukas, ich erteile dir jetzt einfach den Arbeitsauftrag. Da können wir auch mal in den Shownotes einen Link setzen.
Na, das
So.
werden
Wenn du es nicht hinkriegst, bist du die Enttäuschung des Jahres. Und
Ja,
das
genau, zu Recht, ja.
müssen wir dann nachträglich noch anpassen. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan. Jetzt mal die Frage vorneweg. Ich hätte jetzt zwei Dinge, die ich gerne ansprechen würde. Hat jemand von euch als Enttäuschung Bormio?
Nein.
Nein? Mona auch nicht?
Nein. Nein.
Ja, also Leute, wir reden hier über die Olympiapiste, in der nächstes Jahr Olympische Spiele ausgetragen werden. Dieser Sturz von Cyprien Sarrazin, der war natürlich das prominenteste Beispiel, aber das war ja ein Sturzfestival. Und das kann doch nicht sein, die Stelvio ist so lange dabei, dass das in der Form passiert. Und das im Hinblick auf das, was uns nächstes Jahr erwartet. Also, ihr wisst, was das für Diskussionen auch ausgelöst hat. Was das für die Außendarstellung des Skisports, der eh schon sehr kritisch betrachtet wird, mit all den Umständen, die wir sehen und haben. Und dass das auf dem Niveau passiert, auf der Strecke, die so viel Tradition hat und die nächstes Jahr die Olympischen Spiele ausrichtet. Boah, also sorry, ey, das darf nicht sein. Und das ist echt hängen geblieben. Und wenn man sieht, dass Cyprien Sarrazin jetzt um die normale Gesundheit kämpft, über den Fortgang der Karriere wollen wir, spricht er natürlich, aber gefühlt, also so wie sich das jetzt erstmal liest, scheint mir das noch ein Stückerl weg zu sein, ist es schon was negativ definitiv haften bleibt, weil erinnert euch daran, was danach dann ins Rollen gekommen ist. Also da hat man auch wirklich von Fahrerseite aus klar gesprochen, Leute, darf nicht sein, so geht's nicht und nächstes Jahr haben wir die ganz große Bühne. Also diese Weltcup-Geschichte passiert ja in einem relativ kleinen Kosmos. Aber wenn sowas bei Olympia passiert, dann hast du eine ganz andere Debatte am Hacken. Und da geht es jetzt nicht um das, was punktuell kurzfristig an einem Weltcup-Wochenende passiert, sondern was das für einen Folgeeffekt hat. Und wer da seine Kinder noch sagt, ja gut, die sollen Speedfahrer werden, wenn ich sowas sehe, das kann nachhaltig viele Leute negativ so beeinflussen, dass es einen immensen Schaden nimmt, der von punktuell einem Ereignis ausgeht, aber der einen viel größeren Rattenschwanz nach sich zieht, kann auf der anderen Seite natürlich dafür sorgen, dass man solche Ereignisse hat und daraus Lehren zieht und die Dinge ein bisschen anpasst und entschärft. Also ja, Bormio, jetzt so im Rückblick, das löst schon noch was in mir aus. Kurios als Enttäuschung, ich bin jetzt so frei und baue einfach die zweite auch noch mit ein, weil ich es eben so kurios fand. Schladming, erster Durchgang. Linus Strasser führt das Rennen an. Linus Strasser fährt aber nicht aufs Podium.
Wieso nicht?
Ja, Felix Neureuther hat schon was vermutet. Zur Halbzeit hat er gesagt, oh, der Kurs ist aber ein bisschen atypisch gesetzt, wenn es um die Stärken von Linus Strasser geht.
Aha.
Und den Kurs hat der deutsche Trainer Stefan Kogler gesetzt. Und Linus, so wie wir ihn kennen und wie ich ihn sehr schätze, steht dann da unten und sagt, also das ist absolut unverständlich. ich zitiere, ich versuche das Ganze sehr normal zu halten und nichts Besonderes zu machen. Das ist immer die Kunst und das erwarte ich von meinen Trainern eigentlich auch. Das ist schon eine Geschichte, Leute. Also er setzt den Lauf in Schladming für Linus Strasser und er setzt ihn einfach gegen Linus Strasser. Also sorry, ich weiß nicht, ihr verfolgt den Weltcup ja auch schon sehr, sehr lange. Habe ich in der Form nicht im Kopf, dass das so passiert und so klar dann auch kommuniziert wird. Darf natürlich nicht sein. Und Linus hat auch gesagt, wir sind nicht viele und wir müssen die Chancen, die wir haben, nutzen. Und dann kommt sowas bei rum. Absolut kurios und deswegen so Pendels zwischen Enttäuschung und Kuriosität für mich des Jahres, weil ich es total ungewöhnlich finde, dass sowas passieren kann.
Schau, das ist jetzt eine Geschichte, die ich schon wieder vergessen hätte. Deswegen, ja. Cool, dass wir da nochmal gemeinsam zurückspringen. Das ist, ja, das war ja auch noch, ja, herrlich. Na, herrliche Geschichte. Mona, Enttäuschung der Saison. Was hast du da, wer ist dir irgendwie da, ja, negativ vielleicht in Erinnerung geblieben?
Ich würde einmal gerne an das anknüpfen, was Tobi gerade gesagt hat, diese Debatte, die wir geführt haben, dass unsere Debatten generell im Ski-Weltcup und im Skirennsport immer so punktuell auftreten. Ich möchte nur daran erinnern, wie es letztes Jahr abgegangen ist in der letzten Saison nach diesem Baggerbild in Sölden. Wie diese Debatte geführt worden ist, wie laut die geworden ist, teilweise diese Klimadebatte. Haben wir irgendwas von irgendwelchen Klimafragen und irgendwelche Debatten, sind die uns irgendwie untergekommen? Mir ist absolut gar nichts untergekommen. Es wurde kein einziges Mal wirklich zum Thema. Dasselbe mit der Sicherheit. Auch die tritt unheimlich punktuell auf. Immer wenn was passiert, wie beim Hanekam-Rennen, dann schreien alle hoch, dann gehen die Schlagzeilen ab, dann gehen diverse Videos viral und kurz danach ist wieder Funkstille. Und ich würde mir da, klar sind wir als Medien da auch irgendwo mit in der Verantwortung, aber ich würde mir da doch ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob man es regelmäßiger nennen kann, aber das doch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen wünschen, dass man nicht immer dann aufspringt, wenn der Aufschrei am lautesten ist, so wie es damals durch dieses Baggerbild ausgelöst war oder durch diese Aktivisten, die in Gurgel dann auf die Piste gegangen sind. Ich würde mir wünschen, dass diese Debatten von uns, von den Funktionären, von der FIS und Co. anders geführt werden, weil so kann es auch nicht funktionieren, dass wir uns kein einziges Mal die Frage gestellt haben, was die FIS vielleicht in den vergangenen Monaten gemacht hat, was auch das Klima angeht und die Nachhaltigkeit angeht. Und letztes Jahr war es das Thema. Also find ich schade persönlich. Und dann ein bisschen was Leichteres und ganz am Ende zum Rande, Lukas Braten, Lukas Pinheiro Braten, ich wollte ihn einmal Samba tanzen sehen am Stockball ganz oben und hätte so gern gesehen, wie er seinen Sieg feiert. Deswegen für mich schade, dass wir das gar nicht mehr ganz erlebt haben.
Ja, schade. Ja, na, ist gut losgegangen. Ja, also du würdest dir vielleicht auch so Check-ups wünschen von Aufregern im Skiweltcup, die man dann vielleicht, ja, sogar in regelmäßigen Abständen mal beleuchtet. Das ist ja auch eine gute Idee, ja. Stimmt schon, mir ist noch irgendwie in Erinnerung geblieben. Ja, aber mal die Tina Weirater, genau, zu Olympia in China habe ich die interviewt und sie hat da irgendwie gesagt, dass kein anderer Sport so gut ist im sich selbst schlechtreden und zerfleischen wie dieser Skiweltcup. Das ist schon bemerkenswert, weil es oft irgendwie Leute gibt, die sich furchtbar aufregen, auch irgendwelche Legenden und so, und ganz selten sind auch Lösungsvorschläge dabei, sondern nur die Aufregung steht da im Mittelpunkt, das schlägt irgendwie so in die Kerbe auch, die du gemeint hast, ja, na, sehr gut.
Naja, und die Klimaaktivisten, die hat natürlich Henrik Christoffersen vertrieben.
Also, ja.
Die trauen sich nicht mehr, die machen da nichts mehr, liebe Leute.
Ja, die Schneebälle, die Geschosse, naja. Enttäuschung der Saison, ja, ich muss jetzt schon auf sportlicher werden, glaube ich, vielleicht auch und das ganze ÖSV-Team irgendwie hernehmen, weil ich jetzt auch noch mir mal mitkriege, was so andere Medien, auch wie andere Medien da bilanzieren. Und es ist schon der Tenor jetzt in Österreich durchaus, dass das eigentlich auf dem Papier ja eine schwache Saison war, weil es ganz einfach so wenige Siege wie seit fast 40 Jahren nicht mehr gegeben hat, so wenige Podestplätze wie seit tatsächlich 40 Jahren nicht mehr. Ja, die WM war gut, das war super mit Weltmeisterinnen Venier und Haser. Dort haben auch Truppe, Griechmeier, Miriam Puchner geliefert, Kathi Liensberger, also ja, die haben alle Medaillen dort geholt. Ja, und im Weltcup ist es ja vor allem natürlich, weil man in diesem Land viel mehr gewohnt ist, nicht gelaufen. Also es war jetzt zum Schluss doch noch ein Sieg bei den Männern dabei, bei den Frauen hat es ja Siege gegeben, vor allem durch Conny Hütter und dann auch recht überraschend durch die Katharina Truppe. Wenn man sich den Gesamtweltcup anschaut, eben im Männerbereich, da ist, genau, auf Platz 12 ist der Vincent Griechmeier als bester Österreicher, also unter den besten 10 Skirennläufern gibt es keinen einzigen Österreicher. Es gibt aber 5 Schweizer, wir haben da schon drüber geredet, die Schweizer, die haben natürlich, die schweben auf Wolke 7 nach dieser Saison, in dieser Saison mit diversen Doppel- und Dreifachsiegen. Also das war wirklich eine Dominanz. Ja, und ja gut, bei den Männern vielleicht auch Marco Schwarz, natürlich mein Favorite, was für dich, Tobias, der Christoffersen ist bei mir der Marco Schwarz. Ich hoffe, er bleibt fit, hat einen guten Aufbau, guten Sommer und ich hätte mega Bock, den ja wieder im Speed-Bereich auch zu sehen und dass der dann ja durch ein wirklich guten Aufbau da durchkommt. Ich habe ja sogar in Sölden geglaubt, das wird gar nichts mehr. Dann ist er, während die Rennen in Sölden waren, glaube ich sogar die ersten, hat dann sogar die ersten Schwünge mal wieder gezogen und ist dann doch rechtzeitig auch für die WM fit geworden, aber natürlich nicht in irgendeiner Form, die wir von ihm schon gekannt haben. Das kennen wir auch schon von seiner ersten Verletzung, von seiner ersten schweren Knieverletzung damals, wo es dann auch einfach an Winter wieder gedauert hat, wo er wieder ja auf Top-Niveau gefahren ist. Einen Respektabstand zur Schweiz gibt es im Nationencup. Ja, also es sind ein paar Statistiken, die sich wirklich ganz grauslich und schmerzhaft für einen österreichischen Skifan lesen. Bei den Frauen waren ja die Ergebnisse durchaus ein bisschen besser. Was mich jetzt auch noch überrascht hat, ist doch tatsächlich auch, dass jetzt 3 Athletinnen binnen kürzester Zeit durchaus öffentlich die Teamführung kritisiert haben, aus unterschiedlichen Gründen. Tamara Tippler ist da sehr, sehr deutlich geworden nach ihrem Rücktritt. Die hat es natürlich versucht, nach ihrer Babypause wieder im Weltcup Fuß zu fassen. Die hat da sehr klare Worte gefunden, dass einfach die Gesprächskultur im Team teilweise erschreckend schlecht ist. Das wollte vor allem Cheftrainer Roland Assinger so nicht stehen lassen und hat das mit einem Leistungsprinzip begründet, dass sie keine Chance bekommen hat. Aber da werden teilweise zwischen den Zeilen und teilweise sogar ziemlich klar Punkte benannt, die sie kritisieren. Stefanie Brunner hat jetzt noch beim Saisonfinale zum Beispiel kritisiert, dass man in der Trainingsplanung was ändern muss, weil sie im Training immer nur 40 bis 45 Sekunden Läufe im Riesenslalom fahren und dann ja, hast du erst im Weltcup, beim Weltcuprennen zum ersten Mal wirklich eine Fahrt, die über die Minute hinausgeht. Es ist schräg und auch von der Julia Scheib gab es mal unter der Saison Kritik an der Trainingsplanung. Das waren jetzt 2 Athletinnen. Ja, natürlich reden die untereinander, aber die haben trotzdem unabhängig voneinander an unterschiedlichen Zeitpunkten in der Saison auch noch Kritik geübt. Wenn da alles glatt laufen wird, wird das ja nicht rauskommen und wird das ja nicht irgendwie an die Öffentlichkeit treten. Das ist irgendwie auch für mich noch so ein Anzeichen, dass da was nicht passt und dass dann auch die Leistung nicht passen kann. Also ich bin gespannt, was sich da noch tut, jetzt auch was diverse Gruppenumstrukturierungen betrifft. Es hängt immer von den Trainern ab. Also ja, die sind einfach dafür verantwortlich, sogar bis hin zu den täglichen Umgang, wie der bestritten wird. Da gibt es einfach sehr viel, die haben einfach sehr viel Einfluss, würde ich meinen. Und wir haben jetzt mit Andreas Evers einmal einen ersten Neuzugang, der kommt vom DSV zum ÖSV als Speedtrainer quasi zurück, hat früher mal ja, den Hermann Mayer trainiert. Das ist quasi natürlich sein großer Pluspunkt im CV, den er dort stehen hat im Lebenslauf und jetzt eben nach einigen Jahren beim DSV im ÖSV. Ich bin mir relativ sicher, dass das nicht die einzige Trainerpersonalie ist, die da neu kommt. Kann es ja auch, finde ich, gar nicht sein, wenn man diese Erfolge sich anschaut, die der ÖSV da ja eben nicht eingefahren hat, vor allem nicht im Weltcup. Ja. Und das, ja, das Bedenkliche noch ist, dass einfach da sehr wenige Junge dabei sind, die wirklich vielversprechend sind, die vielleicht in der Zukunft tatsächlich da was übernehmen könnten. Mit Lukas Feuerstein jetzt am Schluss, der erste Weltcupsieg, der ist 23 Jahre alt, auf den halten sie schon sehr viel. Ja, schauen wir mal, ob das ein einzelner Weltcupsieg bleibt oder ob das wirklich bestätigt werden könnte.
Ja, und das ist ja jetzt irgendwie auch kein Phänomen, das irgendwie in dieser Saison auftritt. Denkt an diesen Sonderweg, den Katharina Linsberger mit Livio Magoni gehen wollte. Diese Franziska Gritsch-Geschichte bis heute, also die wurde wie eine Straftäterin da. Klar, kann ich da schon verstehen, ist nicht so einfach, Privates und den Sport da so eng zu verzahnen, aber wie eine Straftäterin wurde sie da aus dem Team raus und hier und so weiter. Das hat ja alles dann mit, in der Firma würde man sagen, Unternehmenskultur zu tun. Und wenn in einem Unternehmen die Unternehmenskultur, wenn es da viele Baustellen und Spannungen gibt, wird wahnsinnig viel Energie natürlich dafür dann auch zwangsläufig verwendet. Und dass das sportlich blockiert, das ist, glaube ich, sehr, sehr sichtbar. Und da müssen, du hast ja schon gesagt, man muss da Änderungen herbeiführen, aber da muss was passieren. Kann nicht sein. Auch dass es mit einer Tamara Tippler, dass sowas im Endeffekt nicht offenbar ja auch nicht strukturiert und gesteuert wird. Und dass man da einfach so Dinge laufen lässt und sagt, na ja, schauen wir mal, wie es wird. Ich habe mit Janina Hettich-Waltz, deutsche Biathletin, habe ich im Sommer ein längeres Interview geführt. Da war klar, dass sie schwanger wird. Da habe ich sie einfach so grundsätzliche Fragen gestellt. Und es war damals schon klar, und da hieß es schon, sie hat gesagt, alle fuchsen sich rein. Die Ärzte, die Physios, der Cheftrainer, die Co-Trainer, die sportliche Leitung, alle entwerfen für mich spezialisiert, weil man einfach wenig Erfahrung damit hat. Ist ja im Skialpinen identisch, deutschen Biathlon auch. Und sie war damals, sie hat so ein Urvertrauen ausgestrahlt, dass sie sagt, ich will zurückkommen und ich weiß, ich habe ein Team, das mir jetzt schon zu 100% signalisiert, wir wollen, dass du zurückkommst und für dich hängen wir uns richtig rein und müssen unsere Trainingspläne und die ganze Steuerung müssen wir anpassen, müssen wir natürlich ein bisschen verändern. Und sie hat gesagt, es fühlt sich wahnsinnig gut an, dass ich diesen Rückhalt vom gesamten Verband, von der gesamten Mannschaft habe, um meinen Weg zurückzufinden. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das klappen wird. Und das ist dann wiederum positive Unternehmenskultur, dass du weißt, ich bin nicht nur Sportler. Ich werde nicht nur darauf reduziert, was ich mache, vom Start bis ins Ziel. Sondern ich bin natürlich auch ein Mensch, eine Privatperson. So. Und dass man das in Einklang bringt, sieht man, wie es nicht gemacht wird und sieht man auch, wie es gemacht werden kann. Und das ist was, was sehr tief sitzt. Und da geht es dann nicht darum, ah, mit der Bindung stimmt was nicht ganz. Ich habe vielleicht hier mal ein technisches Problem, was man rational beheben kann, sondern das hat eine höhere Ebene. Das ist mir schon auch aufgefallen, Lukas. Also, hui. Viel zu
Ja.
tun. Viel zu tun.
Mona, hast du jetzt noch Gedanken bekommen dazu? Magst du noch irgendwas sagen zur Saison vom ÖSV insgesamt?
Das Einzige, was mir gerade auch eingefallen ist, der ORF klippt diese Aussagen oder hat diese Aussagen von Tippler ja auch rausgeklippt und gepostet auf Instagram. Und was mich gewundert hat, ist, dass sämtliche ÖSV-Athletinnen diese Beiträge geliked haben. Und klar, ich möchte da jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber das sagt schon auch was aus. Ich glaube schon, dass die sich absolut bewusst sind, welche Beiträge und welche Aussagen sie da, ja, damit ja auch unterstützen. Deswegen muss das schon auch eine flächendeckendere Geschichte sein. Manche, die das Ganze vielleicht dann im Interview eher ansprechen, andere, die das, sich da zurückhalten, aber dann doch über solche kleinen Interaktionen im Netz ihre Meinung vielleicht auch kundtun. Also ich glaube schon auch, dass es da brodelt.
Ja, bin gespannt, wie der ÖSV, ob der ÖSV das angeht, wie der ÖSV das angeht und ob es da zu irgendwelchen größeren Veränderungen kommt. Irgendwie denke ich, muss da was passieren, habe ich schon gesagt, aber ja, werden wir uns anschauen, ob es dann wirklich dazu kommt. Wir kommen jetzt zur nächsten Kategorie, die ansteht und das ist ja irgendwie meine Lieblingskategorie auch. Es ist die Fahrt der Saison. Die eine Fahrt, die wirklich im Gedächtnis bleibt, über die man vielleicht noch in ein paar Jahren sogar, an die man sich zumindest erinnern kann, dass die stattgefunden hat. Tobias, ich fange wieder bei dir an. Und ich glaube, du hast ja sogar schon mal vor ein paar Wochen hier eine Fahrt nominiert sogar. Und jetzt bin ich gespannt, ob du das durchziehst und sie jetzt nochmal erwähnst oder doch umgeschwenkt hast.
Naja, wenn Lara Gutberami in Sun Valley so ein Super-G fährt, dann muss ich meine Pläne ändern. Also,
okay.
Wir kommen ja nicht drum rum, über Federica Brignone zu sprechen. Das war da mein Pick damals. Und da kann man mehr oder weniger fast alle Riesenslaloms der letzten Wochen mit reinpacken, Sun Valley exklusive. Aber das, was Lara Gutberami gefahren ist in Sun Valley, Leute, was ist da los? Also völlig irre. Jetzt bin ich da schon ein bisschen vorsichtig, wenn es heißt, dass sie bei den Männern Zehnte geworden wäre. Piste identisch.
Ja.
Aber man muss schon Komponenten, Bedingungen und so weiter, muss man schon mit einrechnen. Aber wer die Fahrt gesehen hat, also ich bin bei sowas vorsichtig, aber nachdem ich die Fahrt gesehen habe, habe ich gesagt, okay,
eben,
ja. da leg selbst ich meine Grundskepsis ab und sag, die hätte da richtig mitgemischt. Es ist völlig bekloppt, was sie da in Sun Valley runtergeballert hat. Und das zeigt, wie gut sie natürlich ist, selbst mit der Saison nicht zufrieden. Wir haben hier oft drüber gesprochen. Glaube, dass es dann endlich, in Anführungsstrichen, vorbei war mit dem Gesamtweltcup, das scheint in ihr nochmal so ein, jetzt ist mir alles wurscht, jetzt fahre ich einfach da runter, ohne nachzudenken. Ich gehe hin und ich fahre das, was ich kann. Und dann fährt sie da runter und so einen Lauf habe ich selten gesehen. Deswegen musste ich meinen Plan da nochmal über den Haufen werfen und 6-mal die Super-G-Wertung gewonnen. Hat doch keine vor ihr geschafft und keiner. 100 Podestplätze. Vreni Schneider steht bei 101, wenn ich es richtig gelesen habe. Das wird sie knacken. Eigentlich hatte sie ja Baustellen und hat sich nicht ganz fit gefühlt. Und also wenn sie gut durch den Sommer kommt und fit und gesund bleibt und mit der Mentalität rangeht, ich hau jetzt diese eine Saison nochmal runter, schau mir Olympia nochmal an, zu Hause, gefühlt zu Hause, also in den in Europa, in den Alpen, dann können sich alle anderen warm anziehen. Also das ist schon so, ich stückel's mal auf, ich geb's Federica Brignone für viele Fahrten, die wir gesehen haben. WM natürlich auch sensationell. Aber jetzt kam Lara Gutberami in Sun Valley. Und das ist schon eine absolute Granate gewesen. Und ja, sie hätte bei den Männern, sie wäre voll konkurrenzfähig gewesen. Und das ist ja die coolste Geschichte überhaupt.
Da sind die Erinnerungen noch ganz frisch. Was braucht's für Zutaten für eine Fahrt der Saison? Natürlich irgendwie dann doch diesen ganz großen Vorsprung, irgendwie natürlich eine fehlerfreie Fahrt, vielleicht noch ja irgendein spektakuläres Element dabei, wo die Konkurrenz irgendwie ja Probleme gehabt hat. Sie hat da zum Beispiel über diese Kuppe, die man eigentlich immer nur von der Drohnenperspektive gesehen hat, irgendwie eine einzigartige Linie gefunden da in dem Super-G. Und dann noch irgendwie, was da reingespielt hat, war natürlich schon diese Drucksituation. Sie muss abliefern, wenn sie diese Kugel holen will. Sie sie hat abgeliefert, es hat alles gezählt, was natürlich bei der Brignone auch im WM-Riesenslalom da irgendwie der Fall war. Also ja, beides sehr würdige Fahrten auf jeden Fall. Mona, wie schaut's bei dir aus? Die Fahrt der Saison, die dir am meisten irgendwie dich beeindruckt hat und in Erinnerung geblieben ist?
Ich habe mir Lara Gubberami in San Valley natürlich auch dick und fett aufgeschrieben, aber ich glaube, wir kommen auch nicht drum herum und wir kommen auch nicht ohne den Odermatt im Super-G in Saalbach aus. Das war ja die perfekte Fahrt, das hat er selbst so wirklich auch gesagt. Es war eine absolute Bilderbuchfahrt, also erstmal die Kulisse, also Sonnenschein, dieser schnell gesetzte Lauf, die saubere Linie, die er da runtergefahren ist und dann auch noch mit wirklich on point 1,00 Sekunden Vorsprung auf Rafael Haser. Da hat einfach alles gestimmt und es hat unheimlich Spaß gemacht. Und wenn selbst ein Marco Odermatt, der unzählige Male schon ganz oben gestanden ist, sagt, so wird er das kaum mehr hinbekommen, dann weiß man auch, was die Fahrt für einen Stellenwert hat und wie fein die Fahrt war und wie einzigartig wahrscheinlich auch. Also ich glaube, das war schon Marco Odermatt on point.
Sehr gut, ja. Und mich hat noch beeindruckt, dass er da plötzlich doch sehr emotional geworden ist im SRF. Ich habe es ja über Instagram gesehen, dieses Interview, wo er plötzlich sagt, es ist so unfassbar viel, was er da reinsteckt in diese Profikarriere. Und er fühlt einfach nur komplette Leere über... Ja, so ähnliche Worte habe ich dann auch noch vom Christoffersen gehört, auch die letzten Tage. Also die sind alle sehr froh, dass es irgendwie vorbei ist. Ja, klar, das ist so der Punkt, bis dorthin musst du quasi funktionieren. Diese Fahrt im Super-G, die ist auch in Erinnerung geblieben, auch bei mir. Ich habe mir drei Fahrten aufgeschrieben und ihr habt alle drei schon erwähnt. Deswegen, ich stimme euch nur ganz, ganz heftig zu. Sehr gut. Ja, es ist eh schon... die Zeit sehr fortgeschritten und gut, dass wir jetzt bei der letzten Kategorie angekommen sind. Es ist der Felix der Saison. Tobias?
Gut, bevor wir den Felix der Saison führen und das Ding hier abschließen, du hast gerade so en passant gesagt, Christoffersen.
Ja.
Er hat die Kugel gewonnen. Also ich fand es schon nochmal und da sind wir, San Valley haben wir bei Lutic vorhin auch nicht erwähnt, gerade im Slalom, also wie da taktiert wurde, das hat man schon echt deutlich gemerkt. Also Srinka Ljutic, da hat man schon gesehen, so ich weiß genau, muss mal schauen und hier und da, wie Loic Meja attackiert hat in dem zweiten Lauf. Brutal, brutal. Also dieses letzte Rennen, wenn es um die Punktkonstellationen geht, es sagen ja immer alle, ja, ich schaue nicht auf die Weltcup-Stände und ich weiß es nicht und macht eh keiner. Ja, klar machen sie es alle. So. Und da natürlich in allererster Linie bei diesem Saisonfinale. Und ich habe ganz schön geschwitzt gestern, gell? Nachdem es dann da den ein oder anderen Einfädler kurz vor Christoffersen gab und dann sehe ich da unten das Punkte-Ranking und ich mit meinem nicht vorhandenen mathematischen Gehirn musste dann das Rechnen anfangen. War eine harte Geschichte, aber mit einem guten Ausgang. Und deswegen zum zweiten Mal, also ist die zweite Episode, kommt es jetzt das Gedicht, das Henrik Christoffersen. Seid ihr alle bereit?
Ich fürchte fast.
Du fürchtest, gut. Mein Winter mit Henrik von Tobias Ruf. Wenn der Ski nicht läuft und kein Podest rausschaut, hat der Hirscher einen schlechten Ski gebaut. Kitzbühel gefährlich, alter Badia mies und Gurgel eine Schande. Alles Amateure beim Wetter und am Pistenrande. In Val d'Isère sagt Jul, du sollst dich nicht beschweren. Fuck you, Daniel, war als deine Antwort zu hören. In Kitzbühel passiert dann der große Hammer. Benny Reich sagt, Christoffersen, hör auf mit dem Gejammer. Du hast es zur Kenntnis genommen, hat wenig in dir gerührt, bist gut gefahren und hast zwei Wertungen angeführt. In Saalbach wollte der Ski nicht gleiten, das war die schlechteste WM aller Zeiten. In Kranjska Gora warst du dann aber wieder da, Doppelerfolg und Sieg in jedes Kalenderjahr. Und dann, Sun Valley, du fährst die Kugel ein. Danke, Henrik, mein bekloppter Skifahr-Sonnenschein.
Es ist schon sehr gut. Also ich würde ihm das ja schicken, oder irgendwie, wir sollten ihm das, ja, er muss das mitkriegen. Vielleicht klippen wir das einfach, oder? Und schicken ihm das. Herrlich.
Überlasse ich dir.
Ja, ich kann mir nur wünschen, dass ich mir im März 2026 den Kopf zerbreche, weil ich ein Marco Schwarz Gedicht schreiben muss. Ja, das habe ich mir jetzt noch gedacht. Herrlich. Da war die Fede mit dem Jul drin. Da war ja, es war ja, alles dabei.
Ja, er macht's einem in Sachen Recherche aber auch nicht allzu schwer. Du musst bei Google nur zwei Worte eingeben. Okay. Christofferson Skandal. Und dann arbeitet man sich so zeitlich im Endeffekt von Oktober bis März, hangelt man sich so ein bisschen entlang, ja, und gießt es dann natürlich in eine bisschen literarische Form und schon entsteht es. Aber das Wichtigste ist natürlich das Herzblut. Nur so kann so ein Gedicht entstehen und es wird uns nicht langweilig. Er hat viermal jetzt diese Wertung gewonnen. Ja, das erste Mal ist auch schon fast 10 Jahre her. Ja, er hat schon seine Geschichten geschrieben, der gute, ja, Henrik Christoffersen. Und im Vergleich zum Vorjahr, ich erinnere mich ans Gedicht, da war die Geschichte noch mal ein bisschen schärfer. Also klar, mit Gurgel, da gehen wir voll drauf und so weiter. Dann rastet der Vater noch aus, Lars Christoffersen. Ja, er ist ruhiger geworden, wie ihr merkt, aber langweilig wird's nicht.
Naja, ich weiß nicht. Aber ja, noch einmal ein bisschen Kopfweh. Vielleicht wird das auch nur ein Einzeiler, dieses Gedicht zu Marco Schwarz, weil Marco Schwarz und Skandal googeln, ich glaube nicht, dass da viele, viele Treffer kommen. Aber ja, ist eh gut so. Ist eh gut so. Herrlich. Ja, das ist doch schon fast ein guter Schlusspunkt. Aber wir haben noch eine Kategorie. Ich habe sie schon angekündigt. Der Felix der Saison steht an. Mona, du kennst es vielleicht. Du hörst uns immer wieder mal. Wir vergeben den Felix der Woche jedes Mal für Kurioses, für glückliche Momente, wie zum Beispiel einen Überschlag von einem französischen jungen Abfahrer und so weiter. Oder vielleicht einfach auch nochmal eine Kategorie, wo man irgendeine Leistung prämieren wollen und rausstreichen wollen, die bis jetzt zu kurz gekommen ist. Wenn du über die ganze Saison einen Felix stülpen müsstest, einen Award, wer wäre denn das bei dir?
Mein Felix der Saison geht an das britische Skiteam, an das gesamte britische Skiteam.
Okay.
Zum einen mit Dave Riding, Laurie Taylor und Billy Major, alle drei Slalomfahrer im Weltcup-Team sind auch wirklich regelmäßig alle drei im zweiten Durchgang. Mhm. Laurie Taylor, 12. in Val d'Isère. Ich glaube, Billy Major ist letztens in Hafjell 9. geworden. Über Dave Riding brauchen wir nicht reden. Aber dann haben bei der WM in Saalbach auch zwei Mädels aufgezeigt. Das sind Rhys Bell, ist 20. geworden, Victoria Paller, 23. Die haben da voll mithalten können. Und wenn man sich dann noch die Ergebnisse der Junioren-WM anschaut, also Bronze im Slalom. Im Riesenslalom wird Freddie Carrick-Smith 6., Jack Irving 5. Also das sind... Die Briten sind voll dabei in den Technikdisziplinen und ich finde das natürlich vor allem ein Wahnsinn, weil denen vor, ich glaube, 2-3 Jahren die Funds massiv gekürzt wurden, die Förderungen, die mussten sich durch sämtliche Crowdfunding-Aktionen und Co. wieder finanzielle Stabilität haben sie wahrscheinlich immer noch nicht erreicht, aber mussten sich so ihre Funds auch irgendwie wieder reinholen und schaffen es da trotzdem mit den großen Skinationen so mittlerweile mitzumischen. Und außerdem bin ich einfach ein Riesenfan von allen britischen Skirennfahrern, würde ich fast sagen. Also Dave Riding, der ja sagt, dass er Skifahren möchte, bis ihm die Beine abfallen. Das hoffe ich wirklich, dass das auch der Fall sein wird, weil es klingt ja gerade ein bisschen zögerlicher und so sicher ist es noch nicht, dass wir ihn auch nächstes Jahr wieder dabei haben. Aber ja, für mich, der ganze britische Skiverband, das britische Skiteam bekommt meinen Felix der Saison.
Na, ich hoffe ja stark, dass sich der Dave Riding noch mit dem Rollator zur Talstation schieben wird und sich dann die Ski anschnallt in 20 und Jahren.
Dass er noch Beine hat, also wäre, glaube ich, nicht schlecht. Ja.
Herrlich. Und er ist ein riesen Liverpool-Fan, insofern sympathischer Kerl, gibt's gar nichts. Felix der Saison, ich sage euch meinen. Es ist die Lauren Masuga. Sie ist ein Typ. Ich liebe ihre Fischerhüte. Ich liebe sie als Person. Jedes Mal, wenn sie ins Ziel kommt und es nicht eine ganz katastrophal hohe Zahl ist bei ihrer Platzierung, freut sie sich. Und ich nehme ja mal das Wort Felix wirklich wörtlich. Also die ist doch wirklich der glücklichste Mensch in diesem Skizirkus, oder? Sie versprüht für mich einfach das pure Glück, wenn sie Rennen fährt. Ich finde, sie ist echt eine Bereicherung. Und ich würde irgendwie, sie wirkt so, ich würde sie gern besser kennenlernen. Also irgendwie so, ich stelle mir das sehr lustig vor, mit ihr abzuhängen. Vielleicht ist sie manchmal auch ein bisschen drüber, ja. Nicht immer passend, aber auf jeden Fall würde ich, weiß nicht, sie wirkt so wie eine Person, mit der ich sehr gerne abhängen würde. Ich finde sie sehr cool, deswegen Felix der Saison, irgendwie so. Lebensfroh und glücklich, die Lauren Masuga, die natürlich auch ihre Erfolge gehabt hat in diesem Winter, WM-Medaille geholt, Podestplätze eingefahren. Ich kann mir auch erinnern, eben vielleicht auch deswegen, weil ich in St. Anton vor Ort war, dort Rennen gewonnen. Also, ich finde sie sehr cool und na, taugt mir extrem. Freut mich, dass die da so vorne mitfährt. Und sie, eine ganz verrückte Familie, gell? Eine Schwester ist, glaube ich, im Ski-Weltcup unterwegs, im Skisprung-Weltcup unterwegs und eine andere ist, glaube ich, auf der Buckelpiste unterwegs. Also ganz arg cool, coole Familie und skiverrückte Familie, wie man im ÖSV sagen wird. Herrlich. Tobias, Felix der Saison, wie schaut es bei dir aus?
Genau, ich hatte erst Stefan Lujic eingetragen, aber da hat ja Mona uns so
Okay.
coole Einblicke gegeben, weil ich ihn auch schon sehr lange begleite und durch eure Doku, Mona, Stefan Lujic mir auch nochmal sportlich, inhaltlich ein bisschen näher gekommen ist, weil die letzten Jahre doch echt krass waren. Und ja, wenn man im Endeffekt, wie ich, so über den Weltcup berichtet und dann merkt, so, du warst eigentlich an dem Sportler mal nah dran, aber die Zeit gibt es auch nicht mehr her, dass du diese Karrierewege dann weiterverfolgst. Und er liebt einfach diesen Sport, weil sonst hätte er längst aufgehört. Aber er liebt es einfach und er will es immer wieder versuchen. Und auch deswegen hat mich die Doku sehr angesprochen. Aber da wir über die schon geredet haben, möchte ich kurz Alice Robinson erwähnen. Geile Saison, aber sie hat mir echt phasenweise leid getan. Ja, du bist die 23-jährige Alice Robinson, fährst die Saison deines Lebens. Was sie uns für Riesenslaloms gezeigt hat, ja Leute, ein echt riesiger Step nach vorne. Einen Sieg hat sie geholt im Kronplatz. Der war ihr aber mehr als zu vergönnen, weil in jeder anderen Saison wäre Robinson, hätte die Kugel gewonnen und hätte definitiv mehr als ein Weltcup-Rennen gewonnen mit der Leistung. Ja, aber gab es halt eine etwas ältere Dame im Vergleich zu Robinson, die da echt was dagegen hatte. Und ich glaube, das muss schon so ein bisschen zum Kryptonit werden. Du bringst es runter in aller Regelmäßigkeit und weißt, ich bin Stand jetzt in der Form, in der bisherigen Form meines Lebens. Und dann guckst du da hoch und siehst da im Starthaus so Tigeraugen aufblitzen. Und dann weißt du jetzt nicht schon wieder die. Ja, aber die kommt halt und
Doch,
ist dann
doch,
doch
ja.
wieder die. Aber Alice Robinson ist vom Naturell her dann auch so eine, die das schon auch anerkennt und die dann auch sagt so, ja, was will ich machen? Ich bin so gut Ski gefahren, wie ich kann. Aber es gab halt die Federica Brignone, die dann doch immer irgendwie besser war. Und dann hatte ich gesagt, komm, diese Kugel hast du dir aber verdient. Ah, und dann scheidet sie aus im ersten Durchgang. Und das fand ich schon ein bisschen bitter, aber sie steht auch dann unten und völlig anerkennend, dass es eben eine gab, die besser war. Und dann hat sie das akzeptiert. Und deswegen soll sie hier nicht ganz ohne große Trophäe ausgehen und kriegt von mir den Felix des Jahres. Und Leute, die hat mit 17 schon Sölden gewonnen. Die hat auch schon schwierige Phasen jetzt miterlebt. Die ist jetzt 23. Brignone ist 34. Ich glaube, in 11 Jahren wird sie nicht mehr auf die Tigeraugen da oben gucken. Wenn sie den Weg weitergeht, wird das die Messlatte werden, was den Riesenslalom angeht. Weil es war wirklich sportlich Top, einwandfrei.
Herrlich, super. Ich glaube, das ist ein sehr würdiges Ende der Saison. Diese Show, diese Awards, die wir hier symbolisch vergeben haben, taugt mir sehr. Es ist an der Zeit, Danke zu sagen. Danke, danke vielmals an alle, die uns regelmäßig zuhören, bei unseren Ausführungen uns lauschen. Es ist eine große Freude. Wir gönnen uns jetzt ein bisschen Pause in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht auch. Wir haben in diesem Winter neue Zugänge erhalten zum Skiweltcup, die wir davor noch nicht hatten. Es macht so viel Freude. Wir hatten hier Gäste wie die Alina Zellhofer war dabei, der Daniel Dankemeyer war mal dabei, jetzt die Mona, großartig, der Erik Willemsen war da, die Sim Sim Wiskott hat uns einmal auch bereichert. Danke an alle, die zu Gast waren. Es ist sehr herrlich, dass da so viele auch gibt, die sehr begeistert und sehr gerne dazu bereit sind, mit uns über den Skiweltcup zu plaudern. Es ist eine reinste Freude. Mona, eine letzte Frage habe ich an dich. Was steht jetzt bei dir an bis Sölden? Was ist ein großes Highlight, das du im Sommer geplant hast, oder ist bei dir noch gar nicht Sommer und du bist noch voll im Winter mittendrin?
Ich habe zwei längere Bergtouren in den Südtiroler Dolomiten geplant und bin nach wie vor noch sehr gerne in den Bergen unterwegs und am Klettersteig und Co. Und das, glaube ich, die beiden Ausflüge werden mein absolutes Sommerhighlight.
Herrlich, sehr gut. Tobias, danke an dich für so viele Folgen, die wir auch in diesem Winter wieder produziert haben. Was ist dein Highlight? Worauf freust du dich am meisten, bis es im Oktober wieder losgeht in Sölden?
Oh, das ist eine lange Zeitspanne. ja, jetzt wie immer erstmal. Langer Winter, Saison zu Ende, erstmal durchschnaufen und dann, ja, freue ich mich einfach auf die Tour de France, auf den Tour de France Podcast, den wir machen. Da habe ich immer große Freude dran. Das wird so beruflich das, was ansteht. Und dann, ja, geht jetzt so langsam los, Lukas, gell? Also, die Vorbereitung für Olympische Spiele, die starten dann, ja, und das ist dann immer schon eine besondere Saison, wenn man merkt, so, hier steht was an, woraufhin Sportler natürlich arbeiten, aber was für uns natürlich auch immer eine besondere Geschichte ist. Und deswegen, beruflich sind das so im Endeffekt die Orientierungspunkte, aber mit über 100 Überstunden auf dem Konto darf man jetzt auch erstmal den Beruf beiseite legen. Ich fahre jetzt erstmal im April zur Familie nach Hause, dann geht's nach Sizilien und dann schauen wir uns mal an, wohin der Weg so noch geht. Also
herrlich.
Ich gehe das sehr gelassen und entspannt an. Und jetzt darfst du, lieber Lukas, natürlich auch von mir herzlichen Dank an dich, herzlichen Dank an alle, die uns zuhören, an alle, die hier uns auch bereichern, die natürlich auch helfen, wenn ich dann mal wieder bei einer Vier-Schanzentournee oder so unterwegs bin oder bei mir es mal zu viel ist, dass wir da inzwischen ja so ein cooles Netzwerk auch an Leuten haben, voll, die den Skisport genauso mögen und so gerne auch das Format Podcast mögen wie wir. Und deswegen, Mona, jetzt persönlich an dich, aber natürlich stellvertretend auch an alle, die Sendung bereichert haben. Vielen herzlichen Dank. Natürlich auch an dich. Lukas, was geht ab? Was steht an?
Also die Mona erzählt davon coolen Bergtouren. Und was mach ich im Mai? Im Mai fliege ich auf Malle und ich bin für einen Junggesellenabschied auf Malle. Super. Ich weiß nicht, ob das super ist. Und ich weiß nicht, ob es ein Highlight wird. Aber was ich weiß, ist, ich habe zugesagt und ich habe einen Flug gebucht. Also ich bin da mal am Wochenende feiern und dann kommt meine Freundin mit Hündin nach und dann sind wir 5 Tage noch auf Mallorca und so mal wieder auskurieren, Kraft tanken. Genau, das steht auf jeden Fall an. Das wird ein Highlight und ich berichte dann gerne, ob es ein Highlight war im Oktober. Schauen wir mal, ob das was wird. Aber auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wünschen euch eine super Zeit bis dahin, einen schönen Sommer. Wenn alles gut geht, melden wir uns spätestens im Herbst wieder und ich wüsste auch nicht, warum nicht alles gut gehen sollte. Also bis dahin, vergesst uns nicht und alles Gute. Ein herzliches Servus.